Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Wir blicken gleich zu Beginn der Sendung auf eine der größten Klimademonstrationen in Deutschland und schalten live nach Aachen. Warum das Klimaengagement der Jugend keinen Widerhall in Brüssel findet, das klären wir im Anschluss, denn auf dem EU-Gipfel sind die ambitionierten Ziele für 2050 gescheitert. Wir erläutern die Argumente für ein Tempolimit und beschreiben den Wert der Moore als Regen- und CO2-Senke. Wenn die Erde eine Bank wäre, hättet ihr sie schon lange gerettet. Das steht auf einem der Transparente, die zur Stunde durch Aachen getragen werden. In der Stadt nahe der rheinischen Braunkohlereviere werden heute bis zu 20.000 Teilnehmer aus 16 Ländern erwartet. Und erstmals unterstützt auch die Fridays for Future-Bewegung Braunkohlegegner und Klimaschützer. Meine Kollegin Vivien Leue begleitet diese Großdemonstration über den Tag hinweg. Frau Leue, wer nimmt denn alles teil?
Ja, Sie haben es schon gesagt, Fridays for Future hat aufgerufen. Die sind die Organisatoren, aber es sind auch viele Aktivisten von Ende Gelände dabei, weil die nur eine Stunde entfernt ihr Klimacamp derzeit abhalten. Außerdem Vertreter von Umweltverbänden und auch Parents for Future. Also einige haben ihre Eltern mitgebracht. Auch Scientists for Future sind hier dabei, also Wissenschaftler. Eigentlich jeder ist natürlich willkommen und auch dabei, der sich jetzt gerade für das Klima auch wirklich einsetzen will.
Ist das so ein bisschen eine Stimmung wie auf einer Klassenfahrt? Oder anders gefragt, wie ernsthaft fordern die Demonstranten eine ambitionierte Klimapolitik und wie kenntnisreich sind auch ihre Vorschläge zur Verbesserung der deutschen Energiepolitik?
Also ich bin eben dorthin gelaufen, wo schon etwas mehr als 1000 Schüler übernachtet haben. Viele sind gestern schon angekommen, gerade weil ja aus bis zu 16 Ländern die Schüler anreisen. Und da hatte ich schon ein bisschen das Gefühl, das ist hier Jugendlager. Aber sobald man anfängt, mit ihnen zu sprechen, sieht man, dass sie sich wirklich viele Gedanken machen und auch Argumente auf der Hand haben. Zum Beispiel Lina Gobelet, die ist 17 und kommt aber direkt hier aus Aachen.
Unsere Forderungen sind ja auch auf wissenschaftlichen Berichten und Lösungsvorschlägen basierend. Deswegen, also man müsste sich tatsächlich mal einfach in die Thematik reinlesen, wo ich bei vielen tatsächlich daran zweifle, ob sie das getan haben, auch in dem Maße, in dem wir oder die Wissenschaftler das getan haben. Aber es gibt massenhaft Vorschläge, wie es funktionieren kann.
Ja, und wenn man fragt, ja, wie kann das funktionieren? Wie ist das mit Arbeitsplätzen? Wie ist das mit der Stromversorgung, wenn der Braunkohlestrom wegfällt? Dann kriegt man Antworten von diesen Menschen. Und ich habe auch mit jemandem aus Italien gesprochen, der mir sagte, wir haben hier eine Regierung, die sogar den Klimawandel zum Teil leugnet. Aber wir kämpfen dagegen an mit unseren Argumenten.
Der Klimawandel ist ja auch eines der großen Themen beim Kirchentag. Gab es Unterstützung aus Dortmund?
Es gab moralische Unterstützung durchaus. Es gab auch Versuche von Fridays for Future, wirklich größere Gruppen aus Dortmund herzuholen nach Aachen. Soweit mir das bekannt ist, ist das bisher nicht passiert. Aber das Thema Klima wird heute in Dortmund auf dem Kirchentag thematisiert. Da gibt es Panels dazu. Und insofern haben die sich da dann abgestimmt.
Gibt es inzwischen schon Reaktionen aus der Politik?
Ja, also hier in Aachen, das ist ja die Heimatregion von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, der auch gestern dann sagte, er nimmt die Sorgen sehr ernst und es sei auch gut, dass gerade in Aachen die Bedeutung des Klimaschutzes jetzt nochmal deutlich wird. Aber ich habe auch diese Frage gestellt den Schülern und ich habe folgende Antwort zum Beispiel bekommen.
Also ich habe einfach richtig Angst, ne? Ich habe halt Angst, dass ich vielleicht in ein paar Jahren vor dem Problem stehe, dass ich einfach gar keine Zukunft mehr habe. Und dass es einfach irgendwelche Leute verschlafen haben, die das gar nicht groß juckt, weil sie einfach genug Geld haben. Ich meine, wir sind die größten Verursacher für die Klimakrise und wir sind die, die am wenigsten davon abkriegen, einfach weil wir Glück haben.
Das ist nämlich dieser Vorwurf, die Politik redet nur, sie macht nichts und weil wir hier in Deutschland die Klimafolgen nicht so stark spüren wie dieses Mädchen, das Josefa Brehm, auch 17 Jahre alt, das sagte mir im Sudan und in Indien und hat mir dann Beispiele gesagt von Ländern, die wirklich noch viel schlimmer betroffen sind, aber eben nicht dieses Sprachrohr haben, wie es jetzt Fridays for Future sein will. Also die Kritik ist ganz klar, die Politik sagt, sie hat verstanden, aber sie tut nichts. Und wir sind hier, um auch denjenigen, die keine Stimme haben, eine Stimme zu geben.
Vielen Dank für diese Berichterstattung. Vivien Leue ist für uns den ganzen Tag in Aachen auf der Großdemonstration der Klimaschützer. Den jungen Wählern in Europa wird der Klimaschutz immer wichtiger, aber innerhalb der EU werden ambitionierte Klimaziele blockiert. Bundeskanzlerin Merkel scheint den Trend erkannt zu haben oder sie erinnert sich ihrer Anfänge als Umweltministerin. Zumindest warb Angela Merkel auf dem EU-Gipfel in Brüssel im Kampf gegen den Klimawandel für die Treibhausgasneutralität der EU bis 2050. Das ist insofern bemerkenswert, als dass die deutsche Regierung bei allen möglichen ehrgeizigen Klimazielen auf der Bremse stand, zum Beispiel bei der Reduzierung des CO2-Ausstoßes bei Pkw. Auch Deutschlands vorläufige Energie- und Klimaschutzpläne reichen nicht aus, um die EU-Klimaziele zu erreichen, nämlich 40% weniger klimaschädliche Gase bis 2030 auszustoßen. Doch diesmal, also gestern, stand Deutschland nicht allein auf der Bremse. Beim EU-Gipfel in Brüssel haben sich die Mitgliedsländer nicht auf das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 einigen können. Warum, schildert uns Christoph Schäfer aus Brüssel.
Eigentlich ist eine große Mehrheit für eine Klimaneutralität bis 2050. Also, dass die Wirtschaft ihre umweltschädlichen Emissionen in die Atmosphäre nicht erhöht. Und sie sollen ausgeglichen werden, etwa durch den Ausbau erneuerbarer Energien und Aufforstung. Nach 3 Stunden Verhandlungen scheiterte das Ziel allerdings an den Ländern Ungarn, Tschechien, Estland und Polen. Seine Haltung begründet der polnische Regierungschef Mateusz Morawiecki mit dem Wohl seiner Bürger.
Das Jahr 2050 haben wir nicht in den Haupttext aufgenommen. Das heißt praktisch, dass wir uns keinen weiteren zusätzlichen, noch ambitionierteren Klimazielen verpflichten und dass die Interessen der polnischen Unternehmer und Bürger gewahrt bleiben, denn die hätten das Risiko höherer Kosten und Steuern tragen müssen. Ich denke, dass viele, die nicht unserer Meinung waren, das nachvollziehen können, dass wir zwar den Klimawandel bekämpfen wollen, aber man ebenso sehen muss, dass wir auch schon vieles geschafft haben, etwa die CO2-Reduktion, wie im Kyoto-Protokoll vorgesehen, übererfüllt haben.
Morawiecki hatte bereits vor dem Gipfel gesagt, dass sich Polen nicht auf strengere EU-Klimaziele einlassen will, solange die EU keinen entsprechenden Ausgleich für Mitgliedstaaten anbietet. Morawiecki zufolge verbrauchen die Bürger in westeuropäischen Ländern doppelt so viel Energie pro Kopf wie Polen. Aufgrund des Widerstands in den Verhandlungen landete das Ziel Klimaneutralität bis 2050 in der Fußnote der Schlussfolgerung. Zitat: Für eine große Mehrheit der Mitgliedstaaten muss die Klimaneutralität bis 2050 erreicht werden. Zitat Ende. In ihrem Pressestatement am späten Abend versichert Bundeskanzlerin Angela Merkel allerdings, die Zeitmarke 2050 bleibt als freiwilliges Ziel.
Hier hat sich eine große Mehrheit der Mitgliedstaaten dafür entschieden, dass wir die Klimaneutralität bis zum Jahre 2050 erreichen wollen, unter Einhaltung des Pariser Abkommens. Alle Mitgliedstaaten sind der Meinung, dass wir das Pariser Abkommen einhalten müssen und auch unsere Ziele für 2030 vertreten.
Trotz der unterschiedlichen Positionen zur klimaneutralen Wirtschaft glaubt Merkel, dass die Mitgliedstaaten eine sehr gute Ausgangsposition haben würden,
um bei dem UN-Gipfel im September eine herausragende Position für die Europäische Union darstellen zu können und damit auch Vorreiter für den internationalen Klimaschutz sein zu können.
Im Haupttext ihrer strategischen Agenda für die kommenden 5 Jahre bekennt sich der Rat zum Pariser Klimaabkommen. Auf das hatte sich die EU international bereits 2015 geeinigt. Das heißt, der Rat will die globale Erwärmung begrenzen auf einen Anstieg von möglichst 1,5 Grad Celsius. Als Maßstab gilt die Zeit vor der Industrialisierung. Kritik am Verhandlungsergebnis kommt von den europäischen Grünen. Deren Vorsitzenden Ska Keller zufolge ist die beschlossene Linie zur Klimapolitik eine Schande. Auf dem Gipfel forderte Keller zudem mehr als nur ein Bekenntnis zur klimaneutralen Wirtschaft bis 2050.
Man kann nicht erwarten, dass bis 2050 irgendwelche Wunder passieren, sondern muss halt schon vorher was machen. Und deswegen ist es entscheidend, dass wir jetzt konkrete, klare Maßnahmen auf dem Tisch haben. Auch Zwischenziele. Was soll denn bis 2020 passieren? Bis 2030? Zum Beispiel eine CO2-Bepreisung. Wir müssen Mobilität ganz anders denken. Dass wir da ganz klar in die Schiene investieren und halt nicht in Autobahnen.
Auch Greenpeace äußert sich ablehnend gegenüber der Klimaübereinkunft des Rats. Auf Twitter kritisiert die Nichtregierungsorganisation Macron und Merkel. Beide wären daran gescheitert, Polen umzustimmen und andere Staaten auf ihre Seite zu ziehen. Bis zum Jahresende will der Europäische Rat seine Vorgaben zur Klimapolitik fertigstellen. Anfang 2020 soll dann die langfristige Strategie der EU angenommen und der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen übermittelt werden.
Aus Brüssel berichtet Christoph Schäfer. Nirgendwo in Europa können Pkw-Fahrer ungebremst ohne Tempolimit über die Autobahn rasen. Nur in Deutschland. Das Land, in dem vor allem PS-starke Autos produziert werden. Ein Tempolimit würde allerdings sehr einfach die bundesweite Klimabilanz verbessern. Zudem den Schadstoffausstoß senken und auch die Zahl der schweren Unfälle reduzieren. Ein breites Bündnis aus Umweltschutzorganisationen und auch der Gewerkschaft der Polizei hat heute in Berlin die kurzfristige Einführung eines generellen Tempolimits auf deutschen Autobahnen gefordert. Anja Nils war dabei.
Neben Afghanistan, Nordkorea und Somalia ist Deutschland das viertletzte Land der Welt ohne ein generelles Tempolimit. Auf europäischen Autobahnen gilt fast überall 120 oder 130 und das soll nun endlich auch in Deutschland so sein, fordert ein Bündnis aus 10 Verbänden, zum Beispiel der Verkehrsclub Deutschland. Für dessen Sprecher Gerd Lotz-Sieben steht dabei der Umweltaspekt an vorderster Stelle.
Alleine das Tempolimit auf der Autobahn von 120 bringt gut 3 Millionen Tonnen CO2. Einsparung. Das ist so viel wie alle Busse in Deutschland, Linienbusse, Reisebusse, wie die insgesamt emittieren. Das ist also eine ganze Menge. Es gibt keine Maßnahme im Verkehrsbereich, wo man so schnell so viel CO2 reduzieren kann, wie durch diese Maßnahme.
Und keine andere wäre kurzfristiger und einfacher umzusetzen, ergänzt Benjamin Stephan von Greenpeace.
Das kann man in wenigen Wochen umsetzen. Man müsste die Schilder an den Einfahrten zu Deutschland verändern, wo die gesetzlichen Höchstgeschwindigkeiten angegeben sind. Und das war's. So günstig und einfach kommt man keine CO2-Einsparungen sonst im Verkehr.
Bis jetzt gilt auf ca. 70% der deutschen Autobahnen keine Geschwindigkeitsbeschränkung. Und die Durchschnittsgeschwindigkeit lag in inklusive Stau und stockendem Verkehr bei 124 km/h. Wenn man neben einem Tempolimit von 120 auf Autobahnen auch noch allgemein verbindlich Tempo 80 auf Landstraßen und 30 in den Städten festlegen würde, sei es unproblematisch möglich, die CO2-Emissionen um 5 Millionen Tonnen zu reduzieren. Und auf die könne man nicht verzichten, wenn man 70 Millionen Tonnen einsparen muss, um die Klimaziele zu erreichen. Kurzfristig könne jetzt nur das Tempolimit helfen, sagt Jürgen Resch von der Deutschen Umwelthilfe.
Seit 29 Jahren haben sich die CO2-Emissionen praktisch nicht verändert. Statt 40% Reduktion verharren sie bei ungefähr 163 Millionen Tonnen. Und jetzt muss einfach gehandelt werden, denn im nächsten Jahr, im Jahr 2020, treten eben die Klimaverpflichtungen mit 40% Reduktion in Kraft.
Bisher stießen Vorstöße zur Einführung eines Tempolimits bei vielen deutschen Autofahrern auf wenig Begeisterung. Und auch jetzt ist das Meinungsbild eher gemischt.
Bin ich unbedingt dafür. Und wenn ich Autobahnen vermeiden kann, vermeide ich sie sogar, weil ich gerne über Landstraßen fahre.
Weil sie verbrauchen ja unheimlich viel Sprit, wenn sie so rasen. Ist egal, welche Form. Und deshalb denke ich, dass ein Tempolimit okay wäre.
Nö, finde ich nicht gut. Wir sind das einzige Land ohne Tempolimit.
Von mir aus gerne. Und alle Raser, die fahren, die haben da irgendwann mal einen Unfall.
Naja, da sollte man ja eher so an die Industrie rangehen, oder? Dass die erstmal ihren Verbrauch drosseln und dann können sie an die kleinen Leute ran. Also ich bin dagegen.
Auch ein Elektroauto brauche allerdings wesentlich mehr Strom, wenn bei schnellerer Fahrt der Windwiderstand zunehme, argumentiert die Deutsche Umwelthilfe. Für Wulf Hoffmann von der Verkehrsunfallopferhilfe Deutschland steht vor allem der Sicherheitsaspekt im Vordergrund.
Wir haben 409 Getötete im letzten Jahr auf der Autobahn gehabt. Wenn wir die Geschwindigkeit auf 130 reduzieren würden, könnten um die 110 Verkehrsopfer könnten vermieden werden. Man hat festgestellt, wonach überall da, wo das Tempo reduziert wurde, zwischen 20-45% weniger Getötete festzustellen sind. Dänemark hat das Tempolimit hochgesetzt. In Dänemark sind 24% Personenschäden zusätzlich passiert.
Ein generelles Tempolimit auf Autobahnen, Landstraßen und in den Städten sorge für weniger Staus, geringeren Spritverbrauch, weniger Stress, bessere Luft und mehr Lebensqualität. Auf dem Autogipfel am kommenden Montag mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Vorständen der deutschen Autokonzerne wollen die Verbände ihre Forderung nochmal unterstreichen.
Anja Nils berichtete aus Berlin. Als größter Klimasünder der Landwirtschaft gilt die industrielle Massentierhaltung. Doch fast genauso viele Emissionen verursachen trockengelegte Moore in Deutschland, denn die setzen riesige Mengen CO2 und Methan frei. Noch klimaschädlicher ist es, wenn auf der früheren Moorfläche Mais- oder Rapskulturen angebaut werden. Wissenschaftler aus Brandenburg zeigen aber nun, dass es Alternativen gibt. Und auch wenn das Moor nicht mehr renaturiert wird, ist zumindest eine angepasstere Art der Landwirtschaft sinnvoll. Susanne Götze hat sich solch ein Moorprojekt in Greifenberg zeigen lassen.
Greifenberg ist ein kleiner Ort in der Uckermark. Also wir befinden uns in einer ja durch die Eiszeit geschaffenen Landschaft. Und diese Niederung war immer sehr feucht und nass. Und dort haben sich dann über die Zeiten Torfe gebildet. In diesem Torf sind große Mengen Kohlenstoff gespeichert.
Die Biologin Vera Luttert biegt von der Hauptstraße in eine kleine Allee. Rechts fließt die Sernitz, nach der das Feuchtgebiet benannt ist. Es ist eines der wenigen noch erhaltenen Moore. Denn in Deutschland sind über 95% der einzigen Moorflächen trockengelegt.
Man ist dann als erstes hingegangen, als es einen Mangel gab an Brennstoffen, also vor allen Dingen immer so um Kriegszeiten. Und Holz war eben auch nicht mehr verfügbar, der Wald war degradiert. Und da ist man in die Moore gegangen und hat den Torf gestochen.
Damals wärmte der getrocknete Torf die armen Bauern an kalten Wintertagen. Später entdeckten sie die Moore für die Landwirtschaft. Heute wachsen auf trockenen Torfflächen Mais und Raps oder Gräser für die Viehhaltung. Doch die Nutzung der Moorflächen hat einen hohen Preis. Werden Moore entwässert, gelangt Sauerstoff in den Boden und zersetzt die Torfmasse, die aus abgestorbenen Pflanzenresten besteht.
Wenn ich auf Mooren ackerbaulich nutze, das heißt, ich habe ja dann Bodenbewegung und ich habe auch lange Zeit, gerade beim Mais im Frühjahr, die Flächen brach, also schwarz liegen, ehe dann die Maispflanze sich entwickelt. Und das sind Zeiten, da gehen Kohlendioxidmengen in die Luft, wie wir es uns nicht vorstellen können.
Meint Moorforscherin Vera Luttert. Pro Hektar entweichen laut Greifswalder Moorzentrum jährlich bis zu 30 Tonnen CO2. In der Landwirtschaft sind die trockenen Moore deshalb der Klimakiller Nummer 1. Mit einem Anteil von 38% sind sie je nach Studie gleich auf oder sogar vor der Tierhaltung. Die Biologin und ihr Forscherteam von der Hochschule für Nachhaltigkeit in Eberswalde versuchen deshalb, die Moore wieder zu benässen.
Jetzt sieht man es noch, überall, wo jetzt diese linienförmigen offenen Bereiche sind, da sind Gräben verfüllt worden. Hier auch sieht man es gut. Und dort.
Auch das Sernitzmoor haben die Forscher wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzt. Vera Luttert zeigt auf gerade Linien, die sich durch den schlammigen Untergrund ziehen. Das sind die ehemaligen Entwässerungsgräben. Hier haben die Forscher Erde aufgefüllt und das Auslaufen des Moores beendet. Das klingt einfach. Doch viele trockene Torfflächen sind bis heute Ackerland oder Weideflächen für Rinder. Die Forscher wollen die Bauern überzeugen, auf die sogenannte nasse Landwirtschaft umzusteigen. Das geht zum Beispiel mit dem Anbau von Schilf für die Dämmstoffindustrie oder die Haltung von Wasserbüffeln.
Also viel näher werden wir leider an die Büffel nicht rankommen. Ne? Die liegen ja da hinten.
In dem Greifenberger Pilotprojekt ist das schon Realität. Eine Horde schwarzer Wasserbüffel döst rund 100 Meter entfernt. Die großen Tiere haben eindrucksvolle Hörner. Die sumpfige Landschaft macht ihnen nichts aus. Das Büffelfleisch verkauft der Bauer in regionalen Bioläden. Vera Luttert betreut 4 solcher Pilotprojekte. Nach der Dürre im Sommer 2018 hätten viele Bauern begonnen, umzudenken. Ehemalige Moorflächen sind besonders anfällig für Trockenheit. Durch die heißen Sommer schrumpft die Ernte der Bauern und die Futterspeicher bleiben leer. Wenn es ganz schlimm kommt, kann es auf dem Acker sogar zu einem schwer löschbaren Torfbrand kommen.
Wenn dieses Sommer wieder so trocken wird, dann sind ihre Reserven weg. Sie haben für die Tiere schlicht nichts mehr zu fressen. Und alle haben ein großes Problem. Und deswegen kommt man uns sehr offen entgegen, konstruktiv auch der Austausch.
Nasse Moore könnten die Bauern gegen die Folgen des Klimawandels schützen, glauben die Forscher. Ihr einziges Problem ist die Politik. Die Bauern bekommen für den Schilfanbau keine Agrarsubventionen von der EU, für den Anbau von Maismonokulturen aber schon. Und auch die Bundesregierung hat bisher keine Anreize für die nasse Landwirtschaft vorgesehen. Ob sich Landwirte bald entscheiden, Moorbauern zu werden, hängt vor allem davon ab, was in der Moorschutzstrategie steht, die noch in dieser Legislatur verabschiedet werden soll.
Susanne Götze berichtete aus Brandenburg.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Der Arbeitsalltag verändert sich in der digitalisierten Welt schnell und die Anforderungen steigen. Um auf dem Laufenden zu bleiben, können Arbeitnehmer auch den Bildungsurlaub nutzen. Doch sie haben nicht überall die gleichen Möglichkeiten. Welche Kurse anerkannt werden und in welchen Bundesländern Bildungsurlaub überhaupt genehmigt wird, das klärt Margret Bielenberg im Verbrauchertipp.
Emmanuel Licheron hat bisher in Hamburg zweimal Bildungsurlaub genommen. Einmal mit ganz konkreten beruflichen Zielen und einmal eher zur allgemeinen Weiterbildung.
Das eine war mit der Fernuni Hagen. Es war eine Woche Klausurvorbereitung. Und das andere war hier mit der Volkshochschule. Das war dann mehr für mich.
Nicht alle Kurse, die Arbeitnehmer interessant finden, werden als Bildungsurlaub anerkannt. Die Klausurvorbereitung von Emmanuel Licheron im Bereich Betriebswirtschaftslehre hatte direkten Bezug zu seiner Arbeit. Das Stimm- und Entspannungstraining an der Volkshochschule dagegen konnte nicht unmittelbar im Job eingesetzt werden, war und ist ihm aber beispielsweise bei Präsentationen nützlich. Dass er auch ohne direkten Nutzen für den Betrieb Bildungsurlaub beanspruchen konnte, verdankt Licheron der Rechtslage in Hamburg. Bildungsurlaub ist in den Bundesländern unterschiedlich geregelt. Nur in wenigen wird eine ganz allgemeine Weiterbildung akzeptiert, sagt Johannes Wuppermann, Fachanwalt für Arbeitsrecht in Hamburg.
Man muss halt darauf achten als Arbeitnehmer, dass die Veranstaltung, die man besuchen möchte, sie muss in gewisser Weise berufsbezogen sein. Und sie muss die Handlungskompetenz des Arbeitnehmers fördern.
Anerkannte Kurse findet man beispielsweise in vielen Datenbanken im Internet, beim Betriebsrat, bei Gewerkschaften oder in Bürgerberatungsstellen der Gemeinden. 5 Tage Bildungsurlaub pro Jahr stehen einem Arbeitnehmer zu, der in Vollzeit arbeitet. Häufig kann man auch alle 2 Jahre 10 Tage Bildungsurlaub nehmen. Meist müssen Arbeitnehmer mindestens 6 Monate im Unternehmen tätig sein, um Anspruch auf eine Weiterbildung zu haben. Je nach Bundesland muss der Antrag dem Arbeitgeber zwischen 4 bis 6 Wochen vor Veranstaltungsbeginn vorliegen.
Der Arbeitgeber muss entscheiden, ob die Möglichkeit besteht, den Arbeitnehmer für die Dauer, in der er den Bildungsurlaub machen möchte, tatsächlich freizustellen. Wenn wichtige betriebliche Veranstaltungen sind, dann kann er selbstverständlich sagen, nee, das geht jetzt nicht.
Gerade in kleinen Unternehmen mit wenigen Mitarbeitern wird man seinen Bildungsurlaub eher verschieben müssen als in Großunternehmen, so der Arbeitsrechtler. Ist die Weiterbildung aber zu einem bestimmten Zeitpunkt akzeptiert, garantiert der Arbeitgeber die Lohnfortzahlung, während der Arbeitnehmer die Kosten für den Kurs trägt.
Aber dennoch kann man auch zum Teil die Kosten wieder einholen mit der Steuererklärung. Und zwar sowohl die Kurskosten als auch die Nebenkosten, wie zum Beispiel Fahrtkosten zu den Lehrstätten.
In Bayern und Sachsen haben Arbeitnehmer keinen Anspruch auf Bildungsurlaub. Wer sich dort weiterbilden will, muss die Vorgesetzten von dem Vorhaben überzeugen.
Dann kann er selbstverständlich auch das Angebot machen. Hier, ich möchte, dass du Arbeitnehmer dich fortbildest. Deswegen schicke ich dich dahin. Dann ist es aber nicht so sehr die Kategorie Bildungsurlaub, sondern dann ist es eher die Kategorie Weiterbildung, betriebliche Weiterbildung, die sehr häufig von Arbeitgebern dann auch bezahlt und finanziert werden.
Der Verbrauchertipp von Margret Bielenberg. Hier im Deutschlandfunk geht es gleich weiter mit den Informationen am Mittag. Dort geht es unter anderem um den Abschuss der US-Drohne und dem Iran-Konflikt. Damit verabschiedet sich Britta Fecke an dieser Stelle. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.